Hallo und herzlich willkommen, liebe Downties.
Petmores.
Okay, nochmal. Jetzt laufen Leute mit unseren coolen Halloween-Motiven rum. Ja. Richtig.
Tolle Familie, nicht wahr?
Oh, sowas von toll. Aber die haben sich auch ein bisschen verdient.
Ja,
muss man schon mal sagen. Benedikt hat seinen ersten Tag an der Kunstakademie und der ist richtig aufgeregt. Der freut sich, der Boy. Er ist richtig happy, dass er jetzt anfangen kann zu zeichnen.
Ja, aber er ist vielleicht auch ein bisschen happy über das Bild, das sie abgibt.
Was mit Francesca?
Stimmt, die gibt's ja auch noch. Gut, was sie eigentlich sagt, ist
Money, 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 money must be funny in a woman's world. Natürlich erstmal Wet-T-Shirt-Contest mit Anthony.
Gut, deswegen.
Das hat Mona jetzt so gesagt. Das steht jetzt so, dieses Statement.
Ich weiß genau, was in deinem Kopf passiert
ist. Ich weiß nicht, wovon sie sprechen.
Dearest Listeners, wir heißen euch wieder herzlich willkommen zurück zu Petmores Podcast, wenn wir Bridgerton Staffel 2, Folge 5, den zweiten Part besprechen. Ach Leute, diese Folge. Beim letzten Mal ist Anthony mal wieder baden gegangen und war überhaupt nicht amused darüber, über verschiedene Dinge, denn er möchte ja eigentlich Miss Edwina Sharma heiraten, aber zwischen ihm und Kate scheint es da ganz ordentlich zu britzeln und zu knistern.
Mhm.
Und wir werden wohl gemeinsam noch herausfinden, wohin das Ganze führt.
Mhm. Ich bin sehr gespannt. Und ihr erfahrt das auch mit uns. Aber bevor ihr das erfahrt, wollen wir uns natürlich bedanken bei unseren Steady-Unterstützis.
So ist es. Die da sind Lady Emlyn, Fawkes, Lord Daniel, Lady Savick, Lady Eliza Freshwood, Lady Melody, Lady Hase von Kerbernock, Stormy Girl, Lady Rockula, Lord Andrew, Sovereign Lovelace of Evernight und last but not least Lady Godiva. Vielen lieben Dank.
Genau, wir freuen uns, dass ihr uns unterstützt und wenn ihr das auch tun wollt, dann schaut doch mal unten in die Shownotes, denn da findet ihr den Link zu Steady.
Aber auch zu unserem Spreadshop. Zuletzt habt ihr ja ein paar unserer Halloween-Motive eingekauft, wie ihr dieses niedliche Gespenst, das diese Teekanne in den Armen hält. Ich liebe dieses Gespenst.
Oh ja.
Ich bin immer noch sehr in Liebe über diese Motive. Checkt es gerne aus. Vielleicht sind auch mal wieder ein paar Prozente da. Das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, aber kommt immer mal wieder vor. Da könnt ihr ein bisschen was sparen, sei es Versandkosten oder mal 20% kriegen. Behaltet es einfach im Auge.
Ganz genau. Ja, gut. Und ich würde sagen, dann starten wir in die Folge, ne?
So ist es.
Wir starten bei den Bridgertons zu Hause und Penelope steht gerade im Foyer und wartet, als Eloise runterkommt, zusammen mit ihrer, ja, Zofe, sagen wir es mal so, ne? Oder Anstandsdame. Und ja, Eloise ist etwas überrascht, Penelope hier zu sehen und sie steht da auch und sagt, ja, genau das Gleiche könnte ich dich auch fragen, so ungefähr, ne? Sowas. Sollten wir nicht heute zusammen Flower Arrangements machen? Und Eloise so, ja, ich brauchte doch irgendeine Ausrede, ne? Ich habe halt gerade andere Dinge zu tun, das ist schon wichtig. Und Penelope fragt sie ihm, ja, was ist denn da so wichtig? Und wüsste das eigentlich ganz gerne, aber kriegt keine zufriedenstellende Antwort von Eloise, ne?
Ja, beziehungsweise auch, wo sie gestern war, denn im Endeffekt ist ja Penelope auch so gekommen wie immer, ne? Sie sagt ja auch so, hey, um diese Tageszeit sind wir doch eigentlich immer verabredet. Und Eloise sagt, oh, das tut mir leid, das habe ich total vergessen. Ich habe gerade ganz andere Sachen im Kopf. Ich muss noch so viele Dinge auch für die Hochzeit miterledigen, wo meine Mom mich sozusagen reinforst.
Genau.
Diese Dinge zu machen, es tut mir wirklich leid, dann sehen wir uns einfach morgen. Und Eloise rauscht dann auch wieder ab. Und Penelope kann dann aber die Zofe noch abfangen. Mit der Eloise auch gestern unterwegs gewesen ist. Und ja, Penelope sagt dann auch zu ihr mit, ja, hier, ich, ne, irgendwie hat sie mir ganz vergessen zu sagen, wo das gewesen ist. Ich möchte da auch so gerne mal hin. Könnt ihr mir sagen, wo ihr denn wart? Und dann sagt die Zofe, naja, diesen Ort werdet ihr nicht wiederfinden, denn ich habe der Young Lady auch gesagt, dass die Straßen von Bloomsbury wirklich gefährlich sind.
Ja.
lustigerweise halt auch ein Stadtteil, der ja auch einen gleichnamigen Verlag.
Genau.
Ne, heutzutage hat, weil im Bloomsbury Verlag sind ja zum Beispiel auch alle Harry Potter Bücher auf Englisch verlegt worden.
Ja, stimmt.
Ja, Penelope guckt dann auch so ein bisschen sorgenvoll. Wahrscheinlich, weil sie denken, ist Eloise wieder so auf Mission unterwegs, Lady Whistledown zu enttarnen
ja,
und sucht stimmt. vielleicht noch wieder nach einer Druckerei. Was genau ihre Gedanken sind, wissen wir aber nicht, denn wir wechseln die Szene zu den Faveringtons, wo der Mr. Brook, der Juwelier.
Mr. Brooks. Brook?
Ich glaube Brook mit K-E, egal.
Der Juwelier.
Der Juwelier sitzt auf jeden Fall im Salon der Faveringtons und er soll gerade ein Schmuckstück für sie ja kontrollieren, denn Lady Faverington sagt dann natürlich auch mit, ja, können Sie mir mal ungefähr sagen, was das so wert wäre? Ich habe sie ja nur darum gebeten, es zu reinigen, aber wenn es jetzt wirklich sehr, sehr viel wertvoller ist, dann müsste ich natürlich noch viel mehr darauf Acht geben.
Genau, ich bin immer so ungeschickt und mache die oft kaputt, deswegen, ne, da muss man ja aufpassen. Wie schätzen Sie das denn so ein mit Ihrem Expertenwissen, ne?
Genau, in der Zeit kommt auch Jack herein und möchte ihn eigentlich am liebsten wegschicken und sagt, nee, der Zeitpunkt ist gerade nicht gut, kommen Sie wann anders wieder? Und Portia sagt, ja nein, jetzt ist er doch gerade da. Und zieht dieses Schmierentheater eben genauso ab. Mhm. Und der Juwelier sagt, na ja, ich könnte es natürlich mit meinem Werkzeug, das ich in meiner Werkstatt habe oder in meinem Geschäft habe, noch viel besser einschätzen. Mhm. Aber von dem, was ich jetzt sagen kann, sollten Sie wirklich sehr vorsichtig damit sein. Denn ich habe noch nie so klar geschliffene Steine gesehen.
Ja, genau.
Und Lord Faverington zeigt sich so ein bisschen überrascht. Der Juwelier wird dann auch verabschiedet und Portia sagt, nee, Kuchen gibt's dann auch beim nächsten Mal.
Mhm.
Denn den Versuch gestartet hat die kleine Naschkatze wohl, sich da
again.
Von dem Tischchen, wo Lord Faverington sich gerade ein Gläschen Wein oder Port oder was auch immer eingegossen hat, wollte er sich eigentlich ganz gerne ein Stückchen genehmigen.
Mhm.
Aber kann er nicht, er wird weggeschickt. Und Lord Faverington sagt dann zu Portia wieder, du willst dich doch hier eigentlich um unsere Lage kümmern. Und dann sagt Portia, das tue ich ja auch.
Mhm.
Ich bin der Meinung, wenn der Experte sagt, dass das hier was wert ist, dann würde ich sagen, kann man von dem Erlös doch die ein oder anderen Problemchen lösen. Und dann zeigt er sich auch recht beeindruckt.
Ja.
Und als er dann auch geht, sagt sie dann nämlich auch zu Varley, dass, ganz ehrlich, wenn sie jetzt schon in der Lage waren, das Auge von dieser halbblinden Eule, der sich Experte nennt, zu täuschen, dann täuschen wir mit Sicherheit auch den Rest der Gesellschaft und können damit das ein oder andere Münzchen eben verdienen.
Genau, vielleicht können wir ja dann doch noch ein bisschen Geld rausschlagen.
Ganz genau.
Dann wechseln wir die Szene an die Kunstakademie und Benedikt läuft gerade den Gang lang und er hascht dann einen Blick auf einen der, ja sagen wir, Kunststudiensäle, wie auch immer, ne? Wo gezeichnet wird und sieht dann, dass die eine, die vorher gemodelt hat, selber da sitzt und zeichnet. Und dann fragt er sie, ob das denn hier auch normal ist, dass Frauen eben auch studieren und das lernen. Und da meint sie, naja, eigentlich nicht so, aber man gestattet uns hin und wieder mal zwischen den Stunden eben auch zu üben, weil normalerweise sind Frauen hier eigentlich nicht erwünscht in diesen Sälen, außer wenn sie nackt sind.
Genau. So ist es und Benedikt stellt daneben aber auch fest, dass ihre Zeichnungen richtig, richtig gut sind. Sie hat nämlich gerade sozusagen die Statue von Hermes gezeichnet, die ja auch nackt ist.
Ja.
Und im Endeffekt fragt dann Benedikt auch, ob das Modeln eigentlich schwierig ist. So, also, weil es ja eigentlich immer recht einfach aussieht, dort so zu sitzen. Und sie sagt dann, nee, das ist schon schwieriger, als man denkt.
Ja.
Und Benedikt begibt sich dann eben auch auf dieses Podest und setzt sich erstmal in eine relativ gemütliche Pose. Und sie sagt, nee, das läuft schon ein bisschen anders ab und korrigiert die Pose auch entsprechend.
Ja.
In eine sehr ungemütliche Pose.
Ja.
Damit sie eben auch gut genug in der Lage ist, das Ganze zu zeichnen. Und er fragt dann schon, und wie lange muss ich jetzt so bleiben? Und dann sagt sie, naja, das kommt halt ganz drauf an, ne?
Mhm.
Ich für meinen Teil brauche halt eigentlich noch ein bisschen Übung und Practice, wenn es um den männlichen, nackten Körper geht.
Genau.
Und Benedikt lächelt dann ein wenig, steht auch direkt auf und entkleidet sich entsprechend. Also so, ne, Halstuch, Weste entfernt er, Hemd zieht er aus und als sie dann ganz überrascht guckt, fängt er gerade an, seine Hose aufzuknüpfen.
Ja, das sehen wir dann bedauerlicherweise nicht.
Nein, der Fanservice ist uns nicht gegönnt.
Genau, ich finde es übrigens sehr cool. Sie sieht übrigens sehr Ich finde, sie hat sowas wie so eine griechische Statue, einfach weil die Frisur so ist, ne, wie man das so von viel so römisch-griechischen Statuen kennt. Und auch ihr Kleid ist so geschnitten, weil das auch so gerafft ist an der zwischen so ein bisschen. Also es hat schon so ein bisschen was Antikes, schon mehr als diese normalen Schnitte in der Tonne. Ne? Und das finde ich irgendwie sehr schön, das passt zu sie. Sie hat sowas Musenhaftes, ne?
Voll. So. Also wenn ich mir jetzt so ein Kleid an ihr vorstellen würde, wie Megara es in Hercules trägt.
Oder einfach in weiß, wenn das halt einfach so ein weißes, wie so mit so einem leichteren Stoff wäre, ne? Dann hätte das schon sowas Tunika-artiges, ne?
Oder eine Toga mit so einer, so einer festhaltenden Brosche.
Mhm.
Wir wechseln aber von der Aktszene in eine idyllische Szene, nämlich in einige Gärten, wo Kate erstmal noch ganz alleine an einem Brunnen auf einer Steinbank sitzt und ihre Mutter dann dazukommt und sagt, Mensch, was ist das für eine schöne Gegend hier? Das erinnert mich an die Gärten bei uns zu Hause in Indien, die wir halt mit deinem Vater gemeinsam hatten.
Ja.
Und dann sagt Kate zu ihrer Mutter, dass es ihr niemand übel nehmen würde, wenn sie sich wegen Unwohlsein abmelden würde, denn ihre Eltern, beziehungsweise Kates Großeltern, haben sich ja zum Dinner bei den Danburys bei Lady Danbury angekündigt. Und Mary sagt dann eben auch zu ihrer Tochter entsprechend, naja, Lady Danbury hat schon ziemlich klar gemacht, dass wir alle anwesend sein sollen, wenn die Sheffields kommen. Und Kate fragt sie dann, ja, wann hast du sie denn eigentlich das letzte Mal gesehen? Und Mary sagt, naja, ich würde mal sagen, in der Nacht, als dein Vater um meine Hand angehalten hat und wir das Land verlassen haben gemeinsam.
Ja.
Und Kate möchte dann ganz gerne wissen, ob Mary ihre Entscheidung jemals bereut hat, weil Mary halt eben auch erzählt, dass ihr Vater sehr, sehr klar gemacht hat, dass er diese Verbindung nicht begrüßt und sie dann auch dazu gezwungen war, eine Entscheidung zwischen ihrer Familie und ihrem Herzen zu treffen.
Ja.
Vor einer solchen Entscheidung steht Kate ja gerade auch.
Ja, und das ist halt auch was, wo sie gerade richtig mit relaten kann. Man sieht ihr das quasi im Blick an, wie sie da gerade sitzt so und denkt, boah, scheiße, ne? Skandal, Herz, ne? Indien, London. Sie ist halt hin und her gerissen, ne? Es ist wirklich schlimm gerade.
Genau.
Für sie.
Und das weiß Mary zwar nicht, aber sie versucht ihrer Tochter quasi, oder ihrer Ziehtochter, die sind ja nicht miteinander verwandt, aber ihr schon klar zu machen, dass sie die Entscheidung, sie auch als Tochter gewonnen zu haben, dass sie eine Familie geworden sind, so natürlich nicht bereut.
Hm.
Aber im Endeffekt sich die Dinge doch auch so gefügt haben, wie alle es gerne möchten, weil Edwina sozusagen eine Herzensheirat eingehen kann. Und Kate hat sich ja eigentlich nie etwas anderes gewünscht, als frei zu sein.
Genau.
Und jetzt scheint es doch so zu sein, als wären alle Ziele erreicht worden. Und damit sind dann vielleicht auch die Fehler, die Mary in ihrer Vergangenheit gemacht hat, in den Augen von anderen vielleicht jetzt auch entsprechend null und nichtig. Und Kate sagt dann eben auch, ja, du hast recht, wir können uns alle wahrlich glücklich schätzen, dass sich das alles so
gefügt hat
oder sich so fügen wird.
Mhm. Ja, aber so ganz überzeugt scheint sie davon nicht zu sein, ne?
Nee.
Ja.
Ihnen steht ja auch wahrscheinlich noch ein recht unangenehmer Abend bevor, das wissen wir jetzt noch nicht.
Das stimmt.
Wir wechseln aber erstmal die Szene zu Anthony und Violet, denn Anthony kümmert sich gerade noch um Geschäftliches in seinem Arbeitszimmer und Violet sagt ihm dann eben auch, dass sie sich doch auch langsam auf den Weg machen müssen. Sie sind ja auch zum Dinner mit den Sheffields eingeladen und Anthony sagt, ja, mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich hier nur noch um eine Kleinigkeit, wir werden schon rechtzeitig da sein.
Ja.
Und Violet sagt dann, du, ich habe dich jetzt die letzte Woche sehr genau beobachtet und ich kann nicht länger schweigen, kann nicht länger still bleiben. Und Anthony lächelt so ein bisschen und sagt, Mutter, du bist vieles, aber still eigentlich niemals. Aber go on, sag, was du zu sagen hast.
Ich kann dich ja sowieso nicht davon abhalten.
Korrekt. Und Violet führt das Ganze dann so an mit, ja, es geht halt schon über deine Verbindung mit Edwina, wo ich dich nochmal dran erinnern möchte, dass sie ja meinen Platz hier als The Lady of Bridgerton House einnimmt und dann auch die Verantwortung tragen soll.
Mhm.
Und Anthony sagt, ja, warum hältst du sie nicht für fähig genug, die Verantwortung zu tragen? Und dann sagt Violet, darum geht es mir nicht.
Mhm.
Mir geht es darum, dass du deinen Geschwistern das zumutest, auf eine Frau zu hören, für die du nicht mal einen Hauch von Leidenschaft und vor allen Dingen auch keine Liebe empfindest.
Ja.
Und Anthony sagt dann, um meine Gefühle geht es hier aber nicht. Und dann sagt Violet, naja, aber Anthony, ganz ehrlich, wenn du keine Gefühle für sie hast und du diese Heirat in irgendeiner Form nicht möchtest, wäre jetzt der Zeitpunkt, noch etwas zu sagen, bevor irgendwelche Schwüre geleistet worden sind.
Ja, er sagt dann aber, dass er da ja eigentlich nicht mehr rauskommt, weil das wäre ja total demütigend für sie und auch unehrenhaft und so. Und dann meint sie ja, wenn du das machen würdest, aber vielleicht kann man ihr ja auch nahelegen, sich umzuentscheiden. Denn niemand nimmt es einer jungen Frau, die sind jung, die sind noch ein bisschen
flatterhaft.
Niemand würde es ihr übel nehmen, wenn sie sich nochmal anders entscheidet und sagt, ach nee, doch nicht. Und vielleicht kann man sie ja dazu bringen, ne?
Genau, und sie sagt dann eben auch entsprechend, sein Ruf dürfte dadurch eigentlich nicht wirklich beschädigt werden, ganz im Gegenteil.
Und ihrer eben auch nicht.
Ihrer wäre sowieso nicht beschädigt, weil es ihre eigene Entscheidung wäre und er könnte sich dann eben auch als Gentleman positionieren, weil er dann auch so großzügig ist, auf ihren Wunsch hin dann auch die Verlobung wieder zu lösen.
Genau.
Und Anthony sagt, naja, aber ganz ehrlich, um das, was ich möchte und um das, was ich fühle, geht es hier nicht. Meine Verpflichtung ist es zu heiraten, dieser Verpflichtung komme ich nach.
Ja.
Und Edwina wird diese Verbindung auf gar keinen Fall auflösen.
Nee, das wird sie nicht wollen.
Ja. Und Violet sagt, naja, aber hast du mit ihr denn schon einmal darüber gesprochen, wie es um dein Inneres bestellt ist? Und das hat er natürlich nicht getan.
Genau.
Er bleibt bei seiner Position und Violet sagt dann eben, weil dann Anthony auch betont, dass eine Liebeshochzeit, wie seine Mutter und sein Vater es hatten, nicht die Regel sind, sondern vielmehr die Ausnahme. Wo er recht hat, dann sagt Violet, ja, es mag sein, dass das die Ausnahme ist, aber um dir es mal so klar und deutlich zu sagen, ich glaube, dein Vater hätte dich so nicht gerne gesehen.
Das stimmt.
Dem täte das ganz schön weh, dich so zu sehen und solche Worte zu formulieren. Und das scheint zumindest ein bisschen was in Anthony zu machen.
Das stimmt.
Er kann aber nichts mehr darauf erwidern, weil Violet dann auch das Arbeitszimmer verlässt.
Genau.
Und dann wechseln wir wieder die Szene.
So ist es.
Ja, Edwina und Kate machen sich gerade fertig fürs Dinner mit den Sheffields. Die warten im Grunde genommen jeden Augenblick darauf, dass sie ankommen. Und während Edwina ihre Schwester auch fragt, ob die Sheffields das Kleid wohl auch mögen würden, spricht sie eben auch nochmal an, dass sie in der letzten Woche auch wieder beobachtet hat, dass Kate und Anthony anscheinend wieder nicht ganz so gut miteinander klargekommen sind. Und sie jetzt irgendwie den Eindruck hatte oder sich gewünscht hätte, dass Kate und Anthony ihr Kriegsbeil begraben würden, da er ja auch im Begriff ist, sie zu heiraten. Und Kate sagt dann auch, ach, jetzt nennst du ihn schon beim Vornamen, wie kommt das denn? Und Edwina sagt, naja, so langsam werde ich mich doch dran gewöhnen müssen.
Mhm.
Und in dem Moment, wo Kate bei ihrer Schwester am Spiegel steht und nochmal so ein paar Sachen ausrichtet, möchte sie ja eigentlich gerade ganz gern die Wahrheit darüber erzählen, welchen Einfluss die Sheffields eigentlich auf ihre Reise von Indien nach England hatten.
Mhm.
Als Lady Danbury reinkommt, das Ganze verhindert, und ankündigt, dass die Gäste jetzt eingetroffen seien.
Ja, und Mona noch so sagte, die haben aber auch alle ein beschissenes Timing.
Haben sie. Also in dem Moment, wo ja eigentlich Kate mit ihrer Schwester sprechen wollte, um zu sagen, hey, ich habe da Gefühle für Anthony entwickelt, kommt Anthony raus, macht den Heiratsantrag. In dem Moment, wo sie ihr die Wahrheit erzählen will, welche Absprache es mit den Großeltern gibt, kommt Lady Danbury rein. Ja. Und macht ja auch noch fast so einen vorwurfsvollen Blick in Kates Richtung, so nach dem Motto, ey, jetzt ist es zu spät, jetzt ist die Chance irgendwie vertan, ihr die Wahrheit zu sagen, sagt dann aber auch mit, ja, ich werde alles irgendwie so herrichten, dass das auch für dich ein guter Abend wird, jetzt lass uns die Gäste begrüßen.
Mhm. Obwohl ich nicht sicher bin, ob Lady Danbury die Situation schnallt, was Kate ihr sagen wollte. Weil ich frage mich, ob sie denkt, dass sie ihr das von Anthony erzählen will, aber sie will ihr das ja von den Sheffields erzählen. Und
ja,
ich bin mir nicht sicher, ob Lady Danbury das schnallt, so in dem Moment.
Ja, gut, das könnte natürlich sein, aber in diesen Parkanlagen hatten sie ja noch darüber gesprochen, dass Kate ihr auch diese Geschichte mit den Sheffields nicht erzählt hat.
Das stimmt, ja.
So oder so ist es jetzt zu spät, die beiden machen sich auf den Weg. Was mich aber ein wenig enttäuscht hat an der Szene, ist, dass Edwina auf jeden Fall noch gehört haben muss, wie Kate gesagt hat, hey, ich muss dir sagen, welche Rolle die Sheffields an unserer Reise hatten.
Ja.
Und Edwina geht da gar nicht mehr drauf ein, sondern sobald sie hört, die Gäste sind da, läuft sie lächelnd schon aus dem Raum heraus und es ist völlig vergessen, dass ihre Schwester eigentlich ein Gespräch mit ihr führen wollte.
Yes.
Und sind wir mal ehrlich, also das akademische Viertel oder diese höfliche Verspätung von 5 bis 10 Minuten wäre ihnen doch wohl vergönnt gewesen.
Ja.
Wenn Kate und Edwina einfach hätten sagen können, wir brauchen noch einen winzigen Augenblick, wir sind sofort da.
Genau, wir müssen uns noch mal kurz das Näschen pudern oder so.
Ganz genau. Oder irgendwie noch mal ganz kurz die Haarnadel richten.
Ja.
Ja, dazu kommt es nicht, denn wir wechseln direkt in den Salon, in dem Edwina eben auch schon hineinkommt und ihre Großeltern begrüßt.
Genau. Die sind auch ganz entzückt von ihr tatsächlich. Also die finden sie total hübsch und elegant und genauso, wie sie sich das vorgestellt haben und sie beschrieben wurde quasi. Mhm. Und die sind ja jetzt auch total freudig. Und kleiner Fun Fact, der Schauspieler, der Lord Sheffield spielt, ist relativ bekannt. Das ist nämlich Anthony Head oder Heat. Ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Und das ist ein ziemlich bekannter Schauspieler. Der hat nämlich unter anderem den Giles in Buffy gespielt oder den Repo Man in Repo. Oder halt eben auch noch in sehr vielen anderen Produktionen. Der hat zum Beispiel, glaube ich, hier in Persuasions von Jane Austen auch mitgespielt und
ach,
so.
Ach, Percy Jackson war auch dabei?
In dem Film hat er auch mitgespielt, ja. Genau, aber nicht in dem neuen, sondern in einem der alten, ne?
Mhm.
Genau. Ja, und deswegen, also der ist relativ bekannt, der Schauspieler. Man hat den schon mal gesehen. Der hat auch bei Pitch Perfect bei Teil 3 mitgespielt als Amys Vater.
Ja!
Ja, genau. Also der ist bekannt und der kann relativ gut singen. Also nicht nur relativ gut, sondern ziemlich gut.
Nice. Inzwischen ist er, glaube ich, 71 Jahre alt.
In der Tat.
Also schon, blickt schon auf eine gute Karriere zurück, würde ich sagen.
Doch.
Genau. Und wie Isa schon sagte, die Sheffields sind wahnsinnig glücklich, ihre Enkelin zu treffen und erzählen ihr auch, sie haben so viele Jahre darauf gewartet, sie endlich kennenzulernen. Und als Mary dann reinkommt, die trägt übrigens auch ein wahnsinnig schönes Kleid, finde ich. Und ihre Eltern begrüßt, ja, ignorieren sie ihre Tochter ziemlich. Die ignorieren auch Kate weitestgehend. Und dann werden sie eben auch zum Dining Room geführt, wo ein sehr pompöses Dinner hergerichtet wurde und in dem eben auch ja verschiedene Gespräche stattfinden, in dem ja sich erstmal die Sheffields alleine mit Edwina unterhalten. Die wollen natürlich auch genau wissen, wofür interessiert sie sich alles und na, ob sie auch die Oper mag. Und dann sagen sie auch, ja, ihr müsst doch unbedingt, wir müssen unbedingt zusammen in die Oper. Wir haben ja auch so eine schöne Loge, die verstaubt ja da ziemlich, weil sie die ja jahrelang nicht benutzen konnten.
Genau.
Und dann erzählen sie eben auch, dass sie auch gerne die Familie auch zu ihrem Landsitz mal einladen wollen würden. Jetzt habe ich den Namen nur vergessen, es war irgendwas mit Harditch, Harborough, irgendwie so.
Ja,
sagen dann, ja, das ist natürlich nicht mit der Schönheit von Aubrey Hall zu vergleichen, aber auch ein schönes Fleckchen Erde. Wir wollen euch gerne einladen. Lord Bridgerton, mögt ihr schießen? Wir haben viele Vögel dort in der Gegend, das würde sich lohnen. Und ja, dann sagt Anthony, dass er natürlich in der Jagd bewandert ist und Edwina möchte direkt einsetzen und führt das Gespräch zu Kate hin, die ja auch sehr bewandert und sehr geschickt in der Jagd ist.
Ja.
Und das ist sozusagen der Anfang vom Ende.
Ja, denn Lady Sheffield reagiert überhaupt nicht gut darauf, weil sie rümpft richtig die Nase. Und das finde ich ziemlich unschicklich, muss ich sagen. Sie rümpft richtig die Nase und ist so, ach so, zeigt man in Indien den Damen etwa, wie man schießt? Das ist ja so ungehörig sozusagen. Und Kate nuschelt nur so in ihren Mund hinein, so ja, nur den Glücklichen sozusagen, nur just the fortunate ones.
Mhm.
Und dann wird sie aber quasi so ein bisschen von Violet so, ne, was wollten sie eigentlich sagen, ne? Und dann sagt sie auch so, ja, man hat mir das gelegentlich gezeigt, ne, so von wegen, aber es geht ja hier nicht um mich, es geht ja um Edwina und sie möchte ja eigentlich den Ball wieder zurückspielen, ne? Und dann geht's aber eigentlich los, denn die Miss Sheffield ist dann irgendwie außer Rand und Band und fängt dann eben an, über ihre Tochter zu ranten.
Aber holla die
Waldfee. Weil die ihr quasi die Enkelin vorenthalten haben und uns keines Blickes mehr gewürdigt haben und wir konnten uns in der Society nicht mehr sehen lassen und überhaupt und das nur, weil sie abhauen musste mit diesem nichtsbedeutenden Typen, der nur ein Verwalter war. Sogar nur und überhaupt, wie jede andere Tochter hätte uns quasi die Füße geküsst für so und so viel Acres of Land, ne? Also ich weiß gerade gar nicht, wie viel das ist, ich habe das vergessen.
12.000 Hektar Land von einem Earl hohen Standes.
Ja.
Und das hätte Mary ja alles mit Füßen getreten und das ist so unangenehm, dass Violet und Lady Danbury schon versuchen, das Gespräch auf irgendwas anderes zu lenken.
Vor allen Dingen laut Hals, ne? Sie versuchen sie richtig zu übertönen und ständig das Wort abzuschneiden. Oh, das ist so unangenehm.
Das ist wirklich unangenehm, zumal ja auch Violet dann sagt, Mensch, die Soße ist so lecker, könnten Sie Ihren Koch darum bitten, meinem das Rezept zu
geben?
Genau,
es sind die Gooseberries, ich weiß gerade gar nicht, wie die auf, sind das Cranberries auf Englisch?
Habe ich mich auch gerade...
Ja,
gefragt.
Die Gooseberries auf jeden Fall. Ach ja, ja, die Gooseberries. Ach ja, ja. Und dann, ach, Lady Sheffield, Sie sind doch bestimmt, ich habe gehört, Sie sind so eine Sweet Tooth, also quasi eine Naschkatze, ein Leckermäulchen, wie auch immer. Und dann guckt sie nur richtig böse und redet einfach weiter über das Thema, wo sie vorhin aufgehört hat. Ne? Anstatt
richtig.
Diese Vorlage zu nehmen, um das Gesprächsthema zu wechseln. Nein, die haut einfach weiter in die Bresche, ne?
Genau, aber was ich ziemlich cool finde daran ist, dass sich Lady Mary, die ja sonst total blass geblieben ist in der kompletten Staffel bisher, sie ist immer im Hintergrund, sie beobachtet nichts von dem oder hat nichts zu dem zu sagen, was zwischen Edwina und Kate und dieser ganzen Geschichte in der Ton so passiert, aber jetzt erhebt sie auch das Wort und verteidigt sich und ihr Handeln gegenüber ihren Eltern und sie sagt auch, ey, ganz ehrlich.
Und ihre Töchter, sie sagt eben auch beide Töchter, ne, weil Lady Sheffield halt komplett Kate immer außen vor lässt und dann sagt sie, Granddaughters, ich habe zwei Töchter, ne.
Ganz genau und dann sagt sie eben auch, genau wie Isa sagte, ich habe zwei Töchter, ich habe euch niemals verboten, zu ihr irgendeine Verbindung aufzubauen, das habt ihr alles selber entschieden, so und ich musste meinem Herzen folgen. Ihr wart diejenigen, die jeden Kontakt abgebrochen haben und mich von der Familie, von der einzigen Familie beschnitten habt, die ich jemals kannte. Und dann lässt sich Lady Sheffield noch dazu hinreißen, ihrer Tochter eben auch zu sagen mit, ja, ja, alles klar, ne, so für, jetzt sind wir aber auch wieder gut genug, wenn es darum geht, an unsere Kohle irgendwie heranzukommen und jetzt kommst du wieder angekrochen. Und dann sagt Mary ja, ich möchte euer Geld überhaupt nicht. Und dann sagt...
Wovon redet ihr da eigentlich so
Wovon
ungefähr?
Redet ihr da eigentlich? Ja, wobei von der Schieben weiß sie ja.
Mary nicht.
Doch, Mary und Kate wissen das.
Ja.
Die wissen das beide. So wurde es Lady Danbury gegenüber
doch,
erzählt.
Doch, du hast recht. Ja.
Also Mary weiß das, aber im Endeffekt, sie sagt, ich will euer Geld überhaupt nicht. Ich war zufrieden mit meinem Leben. Und dann sagt Lady Sheffield, ja, aber deine Tochter möchte das Geld. Und dann sitzt Edwina da und sagt, hä, wovon ist hier eigentlich die Rede?
Genau, was geht ihr ab?
Und Lady Sheffield legt alles offen, richtig dumm eigentlich, wenn man sich das mal überlegt. Das hätte sie ja offenlegen können, wenn das Ja-Wort schon ausgesprochen wurde vor dem Altar.
Ja.
Aber sie sagt dann eben, ja, die Absprache, die wir getroffen haben, dass du einen reichen Gentleman aus der Ton heiratest, deine Mutter und du, ihr werdet hier in der Londoner Society unter unsere Fittiche genommen und ne, wir bezahlen dann sozusagen auch alles, was bezahlt werden muss. Kate darf ihre Freiheit sozusagen in Indien haben. So, und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Und Edwina guckt dann so ihre Schwester an und sagt, Kate, wovon wird hier gerade gesprochen?
Ja.
Und als alles so richtig hochkocht, haut Anthony buchstäblich auf den Tisch und sagt dann eben auch mit, nein, das höre ich mir hier jetzt an dieser Stelle nicht länger an.
Mann, kein Stammmann.
So, und steht dann auch auf und er sagt dann auch direkt so, Lord und Lady Sheffield, ihr scheint euch so wenig oder so lange von der Ton oder auch von der Londoner Gesellschaft entfernt gewesen zu sein, dass euch sämtliche Verhaltensmuster und sämtliche Manieren vollständig abhanden gekommen sind. Ich schlage vor, ihr geht jetzt. Und er sagt dann auch einem Bediensteten direkt, die Sheffields möchten gerne abreisen, sagen sie Bescheid, dass die Kutsche hergebracht werden soll.
Ja.
Und macht dann eben auch entsprechend eine Ansage mit, ihre Tochter hat zwei ganz wunderbare Töchter, die sind klug. Die sind gebildet, die wissen sich zu benehmen, die sind charmant, die sind absolut vorbildlich für die Londoner Gesellschaft. Wir sind hier alle einem bösen Spiel erlegen.
Ja.
Und ich bin der Meinung, das brechen wir hier an dieser Stelle einfach ab.
Genau.
Und ihr müsst euch auch keine Sorgen machen bezüglich irgendeiner Hochzeitseinladung. Ihr werdet nämlich keine erhalten.
Mhm.
Vorher haben die Sheffields nämlich auf Kates Nachfrage hin erklärt, dass sie natürlich bis nach der Hochzeit auch in London ja verbleiben wollen.
Genau.
Und die beiden machen dann eben auch ihre Drohung wahr, dass die Sharmas jetzt komplett von irgendwelchen Geldmitteln abgeschnitten
genau,
sind.
Genau, die kriegen jetzt gar nichts mehr.
Der Kontakt ist wieder abgebrochen, die dampfen ab. Und Anthony bricht dann eben auch das gesamte Dinner ab und sagt, Lady Danbury, ich bedanke mich für diesen erhellenden Abend und für das wunderbare Essen. Aber Mutter, ich glaube, es ist jetzt an der Zeit zu gehen. Und Violet, ja, die schließt sich dem Ganzen natürlich an. Die beiden stehen auf. und möchten das Anwesen verlassen. Mary ist auch schon gegangen und Kate, nachdem sie sich dann schon so einen Blick von Lady Danbury hat bieten lassen müssen, so nach dem Motto, habe ich es dir nicht gesagt, Kind,
ja,
rennt dann auch Anthony noch einmal hinterher und bettelt ihn geradezu darum an, dass die beiden noch einmal kurz ein Gespräch führen.
Genau. Und dann ist es nämlich auch so, dass sie sich tatsächlich, also er will erst nicht, aber er sagt dann, na gut, komm Mutter, ne, ich treffe dich zu Hause, und geht dann nochmal mit ihr in einen Nebenraum. Und sie will ihm auch klar machen, dass Edwina wirklich nichts davon wusste. Die ist total unschuldig, das ist alleine auf ihrem Mist gewachsen, so ungefähr. Und bitte tun sie ihr das nicht an, jetzt diese Verlobung aufzulösen. Aber er macht dann auch klar, dass es ja vielleicht sogar sozusagen ein Segen ist, dass sie diese unholy Engagement oder unpassenden Engagement jetzt endlich mal aufhören sollten, weil zwischen den beiden ist ja was vorgefallen, ne? Und es ist doch jetzt wohl völlig klar, dass das für sie vielleicht auch eine Erlösung ist, weil es könnte quasi, wenn diese Hochzeit durchgeführt wird, sind sie für immer verbunden. Und es gibt, also Indien ist nicht weit genug weg, weil sie sagt, ich bin doch dann in Indien. Und er so, das ist nicht weit genug weg, ne? Egal wie, wir werden immer miteinander irgendwie verbandelt sein. Und willst du das deiner Schwester wirklich antun, dass jedes Mal, wenn wir uns treffen, weil irgendwelche Familienfeiern sind, weil irgendwas ansteht, jedes Mal, wenn wir uns treffen, dass meine Ehre quasi auf die Probe gestellt wird.
Am seidenen Faden hängt,
denn ich bin ein Gentleman und bisher konnte ich das aufrechterhalten. Aber wer weiß, wie lange das ist, weil ne, ich verzehre mich nach dir sozusagen. Ständig muss ich an dich denken und es geht nicht anders. Und das wäre doch, das willst du doch dir und also dir und deiner Schwester nicht zumuten, so eine Ehe zu führen, oder?
Genau. Er sagt auch entsprechend, dass diese Verlobung auch aufgelöst werden kann. Violet und Lady Danbury werden sich schon irgendetwas Plausibles ausdenken, damit das nicht stattfinden kann.
Ja.
Und ja, Kate ist ein bisschen gefunderstruck davon, was sie da von ihm zu hören bekommt. Und auch sie gibt nach diesem Geständnis endlich zu, dass auch sie nicht darum gebeten hat, diese Gefühle zu empfinden, sobald er den Raum betritt.
Ja.
Dass sie ja ganz merkwürdige Dinge in sich vorgehen spürt, sobald ihre Blicke sich treffen. Und er kommt ihr dann auch näher, sie küssen sich auch wieder fast. Und das muss ich aber auch sagen, ist so auf der Tonspur auch schon wieder ein wenig unangenehm, wenn er dann ihr so ein bisschen die Haare aus dem Gesicht streicht und dann auch sagt, was ich dir nicht alles beibringen könnte.
Ja, das wird so merkwürdig, oder?
Und dann dachte ich so, das hat irgendwie...
So von wegen, oh, weißt du eigentlich, wie man eine Frau richtig verführt und was ich dir alles beibringen könnte? Das hat so ein bisschen Shadow-Daddy-Vibes, ne?
Ganz genau, das fand ich auch irgendwie unangenehm, auf jeden Fall... Ja, stimmt sie aber sozusagen durch ihre Reaktion zu. Sie lösen sich dann aber auch voneinander, weil er halt sagt, das geht nicht. Wie gesagt, ich bin ein Gentleman, meine Ehre und mein Verhalten hier hängen am seidenen Faden,
ja,
das geht so nicht. Und sie hören dann natürlich auch von draußen, dass irgendwie eine Tür aufgemacht wird, irgendwie knarzen die Dielen, jemand ist unterwegs, sie lösen sich voneinander und er verlässt dann auch entsprechend das Anwesen und macht sich auf den Weg nach Hause.
Ja.
Kate bleibt im leeren Salon zurück.
Genau. Wir sind bei den Featheringtons und ja, Portia und Penelope und Prudence sitzen gerade zusammen und Prudence regt sich darüber auf, dass alles so langweilig ist und sie würde viel lieber nicht wie so eine Statue hier rumsitzen, sondern in der Gesellschaft sein und eben ihren neuen Fiancé herumzeigen, so ungefähr. Aber Portia, ja, fährt ihr so ein bisschen über den Mund und sagt auch so, ja, komm, ne, jetzt halt doch einfach mal die Schnüsse ungefähr, weil es kommt bestimmt noch die Zeit, wo wir auch wieder Einladungen bekommen. Und dann sieht sie eben auch durch im Spiegel, glaube ich, oder durch die Tür oder so, dass der Lord Featherington eben vorbeikommt.
Nee, Varley.
Aber das ist doch Lord Featherington.
Das ist schon der Szenenwechsel.
Ach so. Ja, erst ist Varley natürlich da. Und dann fragt sie, ja, haben wir eigentlich irgendeine Einladung bekommen? Das muss doch sein. Irgendwer muss doch uns mal eingeladen haben. Aber Varley sagt, nee, Ma'am, sorry.
Nix da,
ne?
Ja, und das veranlasst Penelope dazu, ein bisschen schnippisch während des Lesens zu kommentieren, ob es nicht sogar sein kann, dass dieses merkwürdige Engagement, also die Verlobung von Prudence und Jack, nicht viel mehr dafür gesorgt hat, dass wir wieder im Aus sind.
Ja.
Und Prudence sagt dann direkt, also ist das jetzt meine Schuld? Und dann sagt Penelope, nö, Es sei denn, du hast dafür gesorgt, dass du und Jack sich in der Orangerie treffen, nicht wahr? Und ja, Portia merkt dann direkt, okay, ihre Tochter hat genau verstanden, was da Phase ist.
Jupp.
Und als Varley halt nochmal verkündet, dass sowohl für heute Abend als auch für die nächste Zeit keine Einladungen da sind, springt Portia auf und macht sich direkt auf den Weg ins Arbeitszimmer, wo Jack auch gerade steht und irgendwelche Dokumente durchforstet. Und sie brettert halt direkt los mit: Schon wieder bin ich den vernichtenden und bewertenden Augen der ganzen Gesellschaft ausgesetzt. Keine Einladungen, seit wir vom Land wieder zurückgekommen sind. Das kann einfach nicht wahr sein. Finde gefälligst eine Lösung dafür. Und ja, Jack steht da recht ungerührt und sagt, naja, ist doch die beste Gelegenheit, diese beknackte Verlobung wieder zu lösen. Und dann sagt Portia, das ist keine Option.
Mhm.
Ganz ehrlich, welche Geschäfte hast du eigentlich mit dem Lord Cowper zu schaffen?
Ja.
Und Jack sagt dann eben, dass Cowper eigentlich in sein Minengeschäft investieren wollte,
sollte
und sollte, denn alte Männer haben ja nichts Besseres zu tun, als auf dem vielen Geld, auf dem sie rumsitzen, das mit vollen Händen auszugeben.
Das
und
stimmt.
Portia sagt dann, ja, dann nimm es doch einfach an. Und dann sagt er, ja, aber die Minen, die haben keinen Ertrag. Es ist ja nichts zu finden. Moment mal, du meinst das ernst. Und dann sagt sie, ja, das meine ich vollkommen ernst. Du wirst jedes Geld nehmen, jede Investition annehmen, die du irgendwie findest für diese Geschichten. Dann können wir nämlich alle Dinge bezahlen. Prudence hat eine wunderbare Hochzeit und ich muss mich nie wieder mit solchen bescheuerten Dingen beschäftigen, wie dass wir Außenseiter sind, dass wir nicht eingeladen werden und dass wir von der gesamten Londoner Gesellschaft blöde belächelt werden.
Ja, genau. Und dann der Masterplan ist ja dann am Ende so von wegen, ja, wenn dann am Ende da nichts von kommt, dann ist das ja aber nicht unsere Schuld, ne? Weil das kann ja mal passieren,
ganz genau. Ja, ob sie das so wirklich zu Ende gedacht hat, weiß ich jetzt
nicht. Weiß ich jetzt auch?
Und naja, vielleicht, Portia, seid ihr auch einfach Außenseiter, weil die Hälfte deiner Familie einfach unausstehlich ist. Aber gut.
Ja.
Unausstehlich findet Edwina auch gerade ihre Schwester, oder?
Ja, ein bisschen schon. Die findet das nämlich ein bisschen scheiße, was sie da abgezogen hat. Und dass sie das jetzt wahrscheinlich auch die Hochzeit kostet, ne? So von wegen, was war da eigentlich los? Warum ist das immer so merkwürdig zwischen euch gewesen? Und jetzt darf ich dank deiner Intrige quasi auch noch diese Engagement nicht mehr durchziehen, obwohl ich ihn eigentlich liebe, ne?
Also genau, die beiden unterhalten sich. Kate sagt eben auch, sie muss sich dafür entschuldigen, dass sie im Dunkeln gelassen hat. Sie wollte eigentlich nur, dass Edwina glücklich ist, dass für sie und Mary, also für die Mutter eben gesorgt ist. Und Edwina sagt halt, ey, seit wir hier angekommen sind und seit mir Lord Bridgerton den Hof macht, spüre ich, dass du mir irgendwas verheimlichst. Mhm. Und jetzt hatte ich auch noch recht. Diese ganze Absprache mit den Sheffields. Kate, ganz ehrlich, ich bin kein kleines Mädchen mehr. Ich bin eine erwachsene Frau, die bereit ist zu heiraten. Du hättest mit mir darüber reden müssen. Und sie sagt eben auch zu ihrer Schwester, dass sollte Lord Bridgerton den irgendwie verzeihen können, dann ist er wohl wohlhabend genug und auch Gentleman genug, um sowohl für sie als auch für den Rest der Familie zu sorgen. Sie sind auf das Geld der Sheffields eigentlich überhaupt nicht angewiesen.
Ja.
Aber Kate, glaubst du denn überhaupt, dass er uns verzeihen wird? Und Kate sagt, ich weiß es nicht, ich weiß es ehrlich nicht, aber ich finde, du solltest diese Bürde auch überhaupt gar nicht tragen müssen. Und
genau.
Dann sagt Edwina zu ihr, naja, warum sollte es für mich eine Bürde sein, den Mann zu heiraten, den ich liebe?
Mhm.
Und in dem Moment schlägt bei Kate auch ein bisschen der Blitz ein.
Ja.
Und sie sagt dann, du liebst ihn. Und dann sagt sie, schon allein nachdem, wie er uns gerade vor den Sheffields verteidigt hat, wie könnte ich ihn nicht lieben?
Ja.
Das ist so bitter.
Ah, es ist so bitter, wirklich, ne? Also sie sieht in ihm halt wirklich nur den ehrenhaften Gentleman, der Typ, der keine Makel hat und so, ne? Und jetzt gerade ist sie auch so furchtbar unterwürfig in dieser Geschichte, ne? Weil sie würde ja jetzt um jeden Preis, ich meine, er hat ja jetzt in dem Sinne auch noch nichts falsch gemacht. Er kann ja nichts dafür, dass er sich in Kate verliebt hat, ne?
Ja.
Weil er hat ja nicht darauf gehandelt, so wirklich, ne? Obwohl jetzt dieses Gespräch zwischen denen schon ein bisschen merkwürdig war, so langsam.
Ja.
Aber gut, ne, es ist, wie es ist. Aber sie ist dann halt auch so unterwürfig und würde jetzt halt auch wirklich sich so um jeden Preis dann auch ein bisschen anbiedern, ne? Und ich meine, sie verdonnert ja auch in der Szene dann auch Kate schon ein bisschen dazu, so, klär das jetzt, ne?
Also, ja, so mehr oder weniger, ja. Ne? Also im Endeffekt dann eben auch mit, mach ihm das doch bitte irgendwie nochmal klar.
Genau.
Und Ja, dann trennen die beiden sich und gehen ins Bett und wir wechseln die Szene nach Bloomsbury zurück,
genau,
wo Eloise aus der Kutsche steigt, um sich mit Theo noch einmal zu treffen. Der ist nämlich gerade bei der Arbeit, das sind die frühen Morgenstunden.
Mhm.
Und
oder frühe Abendstunden?
Ja, ich glaube, es ist eher morgens, ne, weil Eloise sagt nämlich auch, das ist sozusagen die Zeit, wo sie sich rausschleichen kann, ohne gesehen zu werden.
Ja.
Und ich glaube, das ist ganz früh am Morgen eher möglich als
ja,
abends.
Maybe. Ich finde es nur halt ein bisschen komisch, dass ja gleich eine andere Person dann auch so früh da ist, ne?
Das ist richtig, aber...
Kommen wir gleich zu.
Genau, kommen wir gleich zu. Die beiden unterhalten sich auf jeden Fall und Theo sagt dann direkt, oh, du bist aber ganz schön früh hier oder zu einer merkwürdigen Uhrzeit, um mich wieder auf Fehler in meinen Pamphleten hinzuweisen.
Mhm.
Und dann sagt sie, nee, deswegen bin ich nicht hier, aber zu den Pamphleten habe ich inhaltliche Fragen. Und ja, die beiden giggeln so ein bisschen miteinander rum. Sie setzt sich dann eben auch entsprechend zu ihm. Sie gucken sich die Schrift oder das Schriftstück gemeinsam an und im Hintergrund ist ein rosa Cape zu sehen.
Oh ja.
Denn die gute Penelope ist ihr gefolgt oder ist vielleicht auf dem Weg zur Druckerei gewesen. Eigentlich hat sie die ja gewechselt und merkt jetzt, okay, vielleicht ist das gerade Entwarnung oder auch nicht, denn worüber Eloise mit ihm...
Sie hat die doch nicht gewechselt, die Druckerei.
Doch, hat sie zwischendurch, wegen diesem Buchstaben K.
Nein, sie hat dem nur einen neuen gekauft.
Ah ja, das war's, genau.
Ja, die hat die nicht gewechselt.
Genau, also genau, deswegen muss ja Penelope auch weiterhin dorthin, um ihre Sachen abzugeben. Ich glaube, deswegen ist sie eigentlich auch dort. Kann das vielleicht jetzt gerade nicht mehr in Auftrag geben, weil Eloise gerade da ist und sie weiß ja nicht, worüber sie mit ihm spricht, ne? Ob es jetzt gerade eine Annäherung ist oder ob Eloise wieder eine Whistledown dabei hat, um zu fragen, hier, guck mal mit den Buchstaben und so. Man weiß es nicht. Ne?
Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube eher, dass Penelope schon ziemlich genau weiß, was da abgeht und sie sich jetzt einerseits als Freundin ein bisschen zurückgesetzt fühlt, weil sie sagt, ah ja, guck mal, jetzt versetzt sie mich hier für irgendeinen Typen so ungefähr, ne? Und gleichzeitig findet sie es wahrscheinlich auch nicht angemessen, dass Eloise sich in so einer Gesellschaft rumtreibt sozusagen. Und das kommt ja nämlich später in der Whistledown, wird ja auch beschrieben, dass ja dass es halt so manche Grenzen in der Gesellschaft gibt und manche Desires und so weiter, denen man nicht nachgeben sollte, ne?
Genau.
Und solche Sachen. Und ich glaube, das ist dann auf mehreren Ebenen so ein bisschen.
Ganz genau, weil genau dieses Voice-Over kommt jetzt, wo wir verschiedene Szenen beobachten können. Kate, die ganz früh, nämlich deswegen glaube ich auch, dass es die frühen Morgenstunden sind.
Ja, du hast recht.
Die ganz früh am Morgen wieder ausreitet. Benedikt, der ein kleines Stelldichein mit dem Aktmodel hat. Und Anthony, der wieder einmal in der Badewanne liegt und auch nicht so richtig schlafen kann.
Ja, wir sehen übrigens wieder Bare-Ass Benedikt.
Mhm,
das passiert noch ein bisschen öfter.
Indeed, genau. Und dann haben wir Lady Whistledowns Voice-Over, wo sie eben erklärt, Pflicht. Ich frage mich, was ist es, was unsere Londoner Gesellschaft eigentlich zusammenhält?
Mhm.
Ist es die Pflicht? Aber was ist, wenn die Verpflichtung im kompletten Gegensatz zu a heart's desire, also zu den Herzenswünschen steht?
Mhm.
Sollten wir uns nicht darauf besinnen, dass ja es eben Dinge, Grenzen gibt, wie Isa schon sagte, die nicht überschritten werden dürfen, damit die Gesellschaft so funktioniert, wie sie funktioniert? Oder vielleicht ist auch die Botschaft zu sagen, hey, vielleicht gibt es auch einen Weg, die Herzenswünsche mit der Verpflichtung im Einklang zu bringen. Man muss es nur irgendwie tun. Also ich hoffe, diejenigen, die ja gerade im Begriff sind, ihren Herzenswünschen zu folgen und damit ihre Verpflichtung vernachlässigen, die mögen meine Warnung wahrnehmen und sich daran halten.
Genau. Und in dem Moment sehen wir dann auch, wie Kate quasi vom Pferd absteigt und gleichzeitig Anthony angeritten kommt und feststellt, dass sie ja nach wie vor ihre morgendliche Route da reitet. Und er sagt eben auch so, ja, ich wollte sie eigentlich gar nicht treffen, weil sie fragt auch, ja, was machen Sie denn hier? Ne? Und er so, ja, ich wollte einfach auch ausreiten, aber es ist vielleicht Schicksal, dass wir uns jetzt hier treffen. So
ja,
ungefähr.
Beide konnten nicht schlafen, ne? haben sie eben festgestellt.
Genau, und dann sprechen sie eben auch über die Verlobung und dass Kate dann wirklich, wenn die Verlobung durchgehen sollte, das Land verlassen wird, sodass sie sich nie wiedersehen werden. Und Anthony sagt dann auch so, ja, okay, ich bin ja auch ein Mann von Ehre, ich stehe ja zu meinem Wort, ne, und dann ziehen wir das doch durch, aber wir können uns wirklich niemals wiedersehen, so ungefähr.
Wobei eigentlich, ne, sie insistiert richtig, ne, und man sieht auch, Kate ist am Ende auch wirklich nicht nur den Tränen nahe, sie heult.
Ja, die ist fertig.
Die ist völlig fertig mit den Nerven. Denn eigentlich hat Anthony ihr gerade mitteilen wollen, dass sie sich tagsüber noch auf dem Weg, dass er sich auf den Weg zu Lady Danbury machen wird, um ein Gespräch mit Edwina zu führen, um diese Verlobung auflösen zu lassen. Und er sagt halt, wenn diese Verlobung aufgelöst ist, dann werden wir uns auch nie wiedersehen müssen. Und sie sagt dann, weil sie ja das Liebesgeständnis ihrer Schwester im Hinterkopf hat, dass er das nicht machen kann. Er sagt, bitte tu das nicht, du kannst nicht das Herz meiner Schwester brechen.
Ja.
Ich werde wirklich das Land verlassen, wie Isa schon sagte, wir müssen uns nie wiedersehen. Wir werden mit dem, was da auch immer zwischen uns entstanden ist, schon irgendwie klarkommen. Das wird irgendwann als ferne Erinnerung in unseren Herzen bleiben. Wir müssen es im Keim ersticken, weil es nicht sein darf. Das wird schon irgendwie hinkommen. Und wenn du es aber hinkriegst, meiner Schwester wieder deine Aufmerksamkeit zu schenken, dann wird sie auch wieder in der Lage sein zu glauben, dass du auch für sie richtig entbrannt bist, und sie wird dir eine wunderbare und liebende Ehefrau sein, aber bitte tu ihr das nicht an und löse die Verlobung.
Genau.
Und Anthony überlegt dann ein bisschen und lenkt ein und sagt, okay, dann machen wir das so, und dann reitet er auch weg und Kate steht da und...
Ja, und kriegt erstmal Schnappatmung und weint und ist fertig.
Ne? Ja, die ist fertig und bleibt verzweifelt und alleine im Morgennebel mitten im Wald.
Ja.
Zurück. Und damit, meine Lieben, endet diese hochdramatische Folge.
Oh ja. Mal gucken, ob wir noch ein bisschen mehr Drama kriegen können in dieser Serie, in dieser Staffel. Oh, ich weiß ja nicht.
Hold on.
Hold challenge. My beer.
Yo, challenge accepted.
Nee, hold my tea, ne?
Mhm. Split-Witty heißt es doch immer.
Split-Witty.
Ne? Split-Witty, das war's. Im Discord ist auch nicht mehr ganz so viel passiert. Was Malalishka noch geschrieben hat, ist einfach nur, wie furchtbar sind bitte die Sheffields.
Mhm.
Und Lady Melody hat dazu noch geschrieben, Lady Sheffield redet von Anstand und Würde und besitzt selbst kein Deut davon.
Ja, wie immer, Anthony richtig sagte.
Genau, immer wieder davon zu beginnen, während Fremde da sind bei einer Einladung zum Dinner. Anthony hat ganz recht, sie so zurechtzuweisen.
Yep.
Durch die Ansage hat er echt wieder Brownie Points gewonnen.
Brownie Points?
Die habe ich auch noch nie gelesen, das Wort, aber so steht es hier.
Okay.
Bei Instagram hatten wir nichts, bis wir mit unserer Aufnahme gestartet sind. Deswegen ist es das auch schon. Aber ich glaube, wir haben auch lang und breit in der Szene darüber gesprochen, wie unangenehm Lady Sheffield ist und wie unangemessen das ist, wie sie sich da allen anderen gegenüber halt entsprechend verhält. Und ich finde es auch sehr verdient, dass Anthony diese Ansage gemacht hat. Ich fand es auch cool, wie er Kate und Edwina verteidigt hat.
Mhm.
Aber es ist halt echt, also diese Endszene gerade eben, wo Kate und Anthony jetzt beschließen, dieses Schmierentheater dann doch aufrecht zu erhalten. Es ist einfach so dumm, Leute.
Mhm.
Weil ganz ehrlich, es wäre jetzt einfach so elegant zu sagen, wir lösen diese Verlobung auf. Niemand weiß, was da passiert ist.
Yes.
Edwina könnte also tatsächlich die Flatterhafte sich geben, also quasi Violets Plan folgen.
Yes.
Man lässt ein bisschen Gras über die Sache wachsen. Und keine Ahnung, nach einem halben Jahr könnten Kate und Anthony heiraten. Das wäre doch eigentlich the best outcome.
Ja.
Aber,
Ja, es ist nicht leicht, hier die ganze Geschichte.
Nee.
Und ja, wie das noch weitergehen wird oder enden wird, das erfahren wir aber erst in den nächsten Folgen.
Ganz genau.
Denn wir sind hier am Ende und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen.
Erzählt es uns gerne. Bis dahin, gehabt euch wohl und wir freuen uns wieder mit euch zu dinieren.
Genau, bis dann.
Bye.